Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute sprechen wir über Building Information Modeling. Bloß ein schönes Modell oder eine tatsächliche Arbeitshilfe für die Branche. Denn eigentlich ist der BIM-Gedanke höchst verlockend. Es gibt ein Datenmodell von der Wiege bis zur Bahre einer Immobilie. Welche Information auch immer ich hinzufügen oder herausziehen will, immer ist alles dran, alles drin. Immer sind alle Prozessbeteiligten ihrer Rolle entsprechend up to date. Wie diese sehr spannende BIM-Thematik sich aktuell in der Immobilienwirtschaft darstellt, möchte ich mit einem ausgewiesenen Kenner dieses Geschäftsfeldes besprechen. Mein heutiger Limo-Gast ist Thomas Kiermeier. Er ist Geschäftsführer der Fraunhofer Allianz Bau und Leiter Mittelstand 4.0 im Kompetenzzentrum Planen und Bauen des Bundeswirtschaftsministeriums. Außerdem ist er Schirmherr und Beirat der noch in diesem Monat stattfindenden BIM-Tage Deutschland. Was ich unter anderem an Herrn Kiermeier sehr schätze, ist die Tatsache, dass er zum einen nah dran am Puls der praktischen Bau- und Immobilienwirtschaft ist, gleichzeitig hat er aber auch noch die Draufsicht eines Wissenschaftlers und denkt viele Entwicklungen zusammen. Deswegen freue ich mich besonders auf diese Limo-Folge mit ihm.
Wir müssen sozusagen im Denken dem Sprung von meinem BIM zu unserem BIM schaffen. Es geht eigentlich darum, dass wir im Gesamten die Prozesse eigentlich optimieren und verbessern wollen. Da stecken ja auch die Potenziale und davon haben wir alle dann wieder was. Aber wir müssen natürlich auch die richtige Zuordnung finden. Ne? Wenn wir das, glaube ich, dann in der Art und Weise verstehen, dann werden wir auch, glaube ich, die richtigen Diskussionen führen. Ja? Wir werden dann darüber reden, dass wir Daten einen Wert geben. Ja? Dann wird auch die Bereitstellung auf einmal kommerziell interessant. Ja, wir werden dafür sorgen, dass die Daten fließen können. Wir werden uns genau überlegen, welche Daten wir überhaupt brauchen. Denn wenn sie etwas kosten, wird man sorgsam damit umgehen. Dann fängt das System, glaube ich, auch an, sich ein Stück weit selbst zu regeln und einen guten Weg zu finden.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo, lieber Herr Kiermeier nach Valle.
Hallo.
Ja, wie geht's Ihnen? Hatten Sie heute schon was mit einem digitalen Gebäudezwilling zu tun?
Naja, heute noch nicht direkt. Ich denke mal beim Frühstück auf der Terrasse und ist mir die Realität immer noch deutlich lieber. Ja, aber ich würde trotzdem damit rechnen, dass wir in den kommenden Jahren, glaube ich, schon mehr und mehr auch mit digitalen Zwillingen zu tun haben werden.
Okay, also ich denke, dass es von Ihrer Terrasse noch keinen digitalen Zwilling gibt.
Noch nicht direkt. Das ist eine Frage der Zeit, aber gab nicht so die wichtigen Anwendungsfälle, aber das kann ja noch kommen.
Ja, das kann auch kommen, ist noch nicht so wichtig, ja genau. Ich meine, seit dem 01.01.2021 ist eine BIM-Prüfung auch bei behördlichen Ausschreibungen in Deutschland ab einem Bauvolumen von 5 Millionen Euro Pflicht. Ja. Gibt denn das dem Markt den ersehnten Schub?
Naja, ich denke mal grundsätzlich, dass solche normativen Vorgaben schon dafür sorgen, dass man sich intensiver mit der Methode und der Anwendung beschäftigt. Aber die Durchdringung im Markt, glaube ich, hängt trotzdem von sehr vielen Faktoren ab. Vor allen Dingen auch vom Wollen der Prozessbeteiligten und natürlich aber auch von der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Lösungen. Und da gibt es immer noch einige To-Dos, die wir da, glaube ich, in den nächsten Jahren noch vor uns haben.
Aber ist denn so ein Weg, wenn der Schule macht, also so ein Erzwingen der Nutzung, ist das ein guter, um neue Standards einzuführen?
Naja, ich denke, normative Rahmen und Zielsetzungen, auch aus der Politik, wie wir es jetzt da ja sehen, sind schon wichtig, ja, um, glaube ich, der Branche auch Impulse und die richtige Richtung vorzugeben. Ist ja auch so eine Art Commitment, dass man das auch wirklich will und dass man diesen Weg auch einschlagen und unterstützen will. Das, glaube ich, schon ein wichtiges Signal für die Branche. Aber eine erfolgreiche Implementierung braucht auf der anderen Seite natürlich auch das Verständnis für den Nutzen aus diesem Weg. Ja, sonst wird es wirklich als Zwang wahrgenommen und dann führt es selten zu guten Ergebnissen. So ein eindimensionales Müssen, glaube ich, klappt nicht, wenn man den Nutzen und den Mehrwert für den Anwender nicht gleichzeitig transportieren und auch darstellen kann. Wir hatten mal ganz so zum Beginn von unserem Zentrum so den Zukunftsforscher Harry Gatterer eingeladen. Und es ist schon 5 Jahre her und er hat das sehr, finde ich, sehr schön und sehr treffend damals schon plakativ formuliert und hat gesagt, wenn ihr eine erfolgreiche digitale Transformation im Bau haben wollt, dann müsst ihr vom Müssen zum Wollen kommen. Und das, glaube ich, stimmt heute noch immer ganz gut. Also dieses Müssen, also diese normativen Rahmensetzungen sind einerseits wichtig, um die Impulse zu geben, aber es ist nicht der ganze Weg, sondern es muss dann eben auch zum Wollen werden, ja, also dass man wirklich auch den Mehrwert erkennt, dass man den Nutzen versteht, dass man es wirklich machen will. Und dann erfährt es in der Regel erst die nötige Durchdringung auch durch den Markt. Ne? Weil wenn man immer nur was zwangweise macht, dann macht man es nicht gerne und dann wird es immer auf einem sehr niedrigen Umsetzungsniveau bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch diesen Mehrwert dieser neuen Methode wirklich sichtbar machen und realisieren. Ich glaube, das ist ganz entscheidend.
Okay, Sie sagen also, Sie plädieren für eher Verständnis statt Zwang, wobei vielleicht auch Leitplanken wichtig sind und was Normatives. Wenn ich mich aber im Markt umhöre, ja, wir sind ja auch vom Fachmagazin Immobilienwirtschaft, haben wir schon häufig über das Thema BIM auch geschrieben und so weiter, kommt auch in der aktuellen Ausgabe was. Wenn ich mich bei Architekten umhöre, dann sagen die, unnötiger Mehraufwand. Bauherren und Eigentümer, ja, die sagen, oh nee, das ist umständlich und teuer. So Corporate Real Estate oder Facility Management, da sagen die Leute, wir haben doch unsere Bestandssysteme, ja, was ist ein Riesenaufwand, diese alle anzubinden und oder auszutauschen. Ich meine, was würden Sie sagen, für welche Immobilienberufsgruppe genau ist denn BIM am wichtigsten?
Also ich denke, hier zeigt sich ein Grundproblem auch in der Art, wie BIM in der Branche oft dargestellt und auch dann verstanden wird. Es fehlt uns, glaube ich, da die übergeordnete Vision, die uns motiviert, durch diese üblichen Prozesse des Lernens und auch der Lösungssuche zu gehen und in ausreichend langen Prozessketten zu denken. Wenn ich BIM nur aus dem Blickwinkel meiner eigenen Disziplin betrachte, dann kann natürlich schnell der Eindruck entstehen, dass hier der Aufwand noch über dem Nutzen steht. Aber es geht darum, dass wenn wir an den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes denken, ganz viele Prozessbeteiligte von meinen Informationen wirklich profitieren können, die ich hinzufüge. Also wir müssen sozusagen eben denken, dem Sprung von meinem BIM zu unserem BIM schaffen. Ja, also zu diesem ganzen Ansatz. Ne? Also nicht nur diese Eigenbetrachtung, sondern es geht eigentlich darum, dass wir im Gesamten die Prozesse eigentlich optimieren und verbessern wollen. Da stecken ja auch die Potenziale und davon haben wir alle dann wieder was. Aber wir müssen natürlich auch die richtige Zuordnung finden. Ne? Wenn wir das, glaube ich, dann in der Art und Weise verstehen, dann werden wir auch, glaube ich, die richtigen Diskussionen führen. Ja, wir werden dann darüber reden, dass wir Daten einen Wert geben. Ja, dann wird auch die Bereitstellung auf einmal kommerziell interessant. Ja, wir werden dafür sorgen, dass die Daten fließen können. Ja, wir werden uns genau überlegen, welche Daten wir überhaupt brauchen. Denn wenn sie etwas kosten, wird man sorgsam damit umgehen. Und dann fängt das System, glaube ich, auch an, sich ein Stück weit selbst zu regeln und einen guten Weg zu finden. Ja, das fängt aber alles damit an, dass man eben auch dieses gemeinschaftliche, ganzheitliche Wollen will und sieht auch. Ne? Und nicht nur sozusagen seinen eigenen Korridor, in dem dann eben gerade in so einer Transformation, wo man erstmal lernen muss, wo Fehler gemacht werden, nicht immer gleich den Mehrwert erkennen kann. Da müssen wir einfach den Blick ein bisschen weiter lenken, um zu sagen, ja, aber das Ziel ist so viel mehr attraktiv und so viel mehr wert, dass es sich lohnt, hier durchzugehen. Und dann können, glaube ich, am Ende wirklich auch alle profitieren. Und Teilsysteme mit Datenerfassung, die es nicht in den nächsten Baulebenszyklus oder das weiterführende IT-System halt schaffen, sind ja auch wirklich weitgehend wertlos dann, ne? Weil man nur Aufwand und den Nutzen herzeugt.
Ja, ich meine, Sie haben gesagt, die Daten müssen fließen. Das finde ich ein schönes Bild. Aber so BIM ist ja für zwei Bereiche sehr wichtig, so für Architektur, Bauplanung und aber auch zum anderen so für Betrieb, Wartung, Asset Facility Management und so weiter. Dennoch gibt es immer noch einen Datenstau nach dem Bau. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, hier müssen wir einfach auch akzeptieren, dass im Bau, also das Thema Digitalisierung ja nicht mit BIM gestartet ist. Ja? Also es gab und gibt BIM-Systeme, es gibt ERP-Systeme, PPS-Systeme, es gibt im Betrieb CFM-Systeme, in der Landschaftsarchitektur und Planung gibt es GIS-Systeme und nicht zuletzt dann eben die digitalen Planungswerkzeuge. Alles ist digital und IT-basiert. Ja? Also wir haben eine Historie, ja, die sich eben für sich auch entwickelt hat. Und alle haben, und die Veränderung durch BIM ist ja jetzt eigentlich, dass man die Daten über diese Grenzen fließen lassen und austauschen will. Ne? Das ist ja der Impuls, der da reingekommen ist. Und hierfür braucht es natürlich jetzt erstmal auch die passenden Konnektoren, ja? Also diese Verbindungselemente, ne? Dass diese Systeme miteinander eben auch wirklich reden können und sich austauschen können mit den Daten. Und die wiederum brauchen dann natürlich erstmal einen Zugang zu dieser Informationswelt. Ja? Also da müssen die Systeme erstmal dazu ertüchtigt werden, sozusagen Daten auch austauschen zu können, weil das mussten sie bislang nicht. Ne? Sie haben ja in sich funktioniert und jetzt stellt man die Anforderung, dass sie auch mit jemand anders funktionieren sollen. Und das ist natürlich erstmal Arbeit. Da muss man sich rein investieren, da müssen Systeme sich öffnen, man muss Zugang zu diesen Daten bekommen, wir müssen die richtigen Strukturen finden. Aber ich glaube, technisch ist es lösbar, ja? Sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir eben in diesen Austausch, in diese Gespräche kommen, dass wir uns mit dem anderen System wirklich auseinandersetzen und dann die Frage eben klären, wer braucht denn was von wem, ne? In welcher Form, das ist immer die Grundfrage, die sich durch das ganze BIM eigentlich zieht und die hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, ja? Sich untereinander auszutauschen, was wir brauchen und ich glaube, wenn alle Prozessbeteiligten und alle IT-Systemlandschaften diese Bereitschaft mitbringen, ja, die Daten auch fließen lassen zu wollen, dann glaube ich, wird man das technisch auf jeden Fall lösen können. Aber es ist natürlich auch einiges an Arbeit, die da drin steckt. Und deswegen gibt es natürlich zu Beginn auch immer noch diesen Stau, der sich nicht sofort auflösen lässt, weil wir dafür natürlich erst die technische oder auch die IT-mäßige Lösung brauchen.
Okay, ich halte mal fest, wir brauchen Kommunikatoren, aber auch also auf menschlicher Seite, aber auch Konnektoren technischen Bereich. Und gibt's denn überhaupt, also Sie haben ja den Marktüberblick, gibt's denn schon ein 100% BIM-fähiges Gebäudeportfolio in Deutschland, sagen wir mal?
Naja, also ich glaube, wenn man BIM an der Stelle richtig versteht oder zumindest so, wie ich jetzt verstehen würde oder wie man es interpretiert, würde ich sagen, da muss man immer eigentlich Nein sagen. Ja? Denn aus meiner Sicht wird so ein BIM-Modell in diesem Verständnis eigentlich nie wirklich vollständig fertig oder vollständig sein können. Ja? Es ist immer und bleibt ein dynamisches Modell, ja? Das sich ja auch weiterentwickelt und sich ständig verändert, wie sich der Bau ja ständig verändert. Ja? Das Gebäude bleibt ja nicht statisch so, wie es ist, sondern es altert, Produkte altern, es werden Dinge ausgetauscht, wir müssen Dinge verändern. Es ist ja auch kein statisches Element unser Gebäude. Ne? Also in der Planungsphase schon gibt es ständig Veränderungen, es gibt Präzisierungen, es gibt Anpassungen, es gibt Entscheidungen. Dort haben wir einen dynamischen Prozess und im Betrieb natürlich auch. Ne? Das heißt, dieses BIM-Modell muss in der Lage sein, auch dynamisch sich mitzuentwickeln. Ja? Werte ändern sich. Die sind nicht ein für alle Mal stabil, bestimmte schon, aber bestimmte eben auch nicht. Das heißt, das Gesamtmodell wird immer ein dynamisches sein und bleiben. Und deswegen glaube ich, ist immer die Frage, was ist dann eben 100% für den Moment? Vielleicht kann man dann einen bestimmten Status erreichen, wo man sagt, da sind alle notwendigen Informationen für mich auch verfügbar. Heute würde ich sagen, wird wahrscheinlich kaum ein Gebäude schon in dieser Fülle das eben auch erfüllen können. Ja. Und es kommen ja neue Sachen dann auch ständig dazu, wie jetzt zum Beispiel diese erhöhten Anforderungen nochmal an die Frage der Umweltwirkungen von Gebäuden, ne, die dann wieder neuen Informations- oder Datenbedarf formulieren, der muss ja dann auch erst wieder sozusagen an diese Gebäudedatenmodelle angeflanscht werden.
Ja, lassen Sie uns die Umweltanforderungen vielleicht ein bisschen später noch besprechen. Also mich würde auch Also ich meine, man weiß es ja auch, ja. Also BIM-Planung ist das eine, der gebaute Zustand, wie dann so ein Gebäude herauskommt, ja, aus dem Bauprozess, ist ja auch wieder ein anderer. Sie sagen jetzt, man braucht ein dynamisches, agiles Modell, was das immer wieder abgleicht. Ist das denn schon die Regel, um solche Ungenauigkeiten dann aufzulösen?
Ja, ich glaube auch genau das zeigt auch, dass ich sage, eine praxisgerechte Lösung nicht in Idealen funktioniert, ja, die wir einfach in der Baurealität ja nicht vorfinden. Ja. Also hier müssen die richtigen digitalen Lösungen, glaube ich, an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Diese S-Bild-Diskussion, ja, die da ja drinsteckt, ne? Also wo man sagt, es gibt ein Planungsmodell, das eben den Planungsansatz ja irgendwie widerspiegelt und jeder weiß, die gebaute Realität wird immer an bestimmten Stellen dann davon abweichen, ja. Und diesen Abgleich, wie kriegen wir das hin? Das hat eine gute Diskussion, glaube ich, an dieser Schnittstelle ausgelöst zwischen eben gerade den BIM-Modellen, die aus den Planungsprozessen kommen und dann auf der anderen Seite eben den CFM-Systemen, die dann eben mehr den Betrieb natürlich dann irgendwie verwalten. Und da, glaube ich, muss man immer erstmal den Bedarf der Prozessbeteiligten verstehen, ja, und dann zu einfachen und pragmatischen Lösungen kommen. 3D-Scans können heute sehr schnell, sehr genau die Realität erfassen und darstellen. Und umgekehrt wird aber niemand heute eine in zulässigen Bautoleranzen entstandene, etwas krumme Wand exakt nachmodellieren lassen. Da muss man einfach pragmatisch Lösungen finden, die eben wirklich auch am Bedarf dann wieder ausgerichtet sind. Ja, braucht überhaupt jemand diese detaillierte Information für die späteren Prozesse? Und da wird man feststellen, nein, das braucht er nicht. Und wenn er irgendwas Detailliertes, irgendwie Maßhaltiges haben will, dann nimmt er vielleicht lieber den Scan her und kann da drin eben seine Werte ziehen und messen. Reicht ihm auch für den Betrieb und für die Planungsprozesse, die dann vielleicht dann später wieder notwendig werden oder die Pläne. Reicht eben auch vielleicht der Stand und vielleicht die Genauigkeit, die man dann eben auch dort gewählt hat. Da glaube ich, ist es wirklich wichtig, in eine gute, intensive Diskussion zu gehen. Was ist praxistauglich? Was ist möglich? Was kann man entsprechend auch machen?
Okay, ich meine, Neubau ist das eine, aber es gibt ja nur 1-2% Neubau jährlich im Lande. Das große Thema ist ja der Bestand. Könnte nicht BIM im Bestand viel größeren Nutzen stiften, denke ich mir? Und haben Sie da schon Entwicklungen in diesem Bereich? Geht es da voran?
Naja, ich glaube, hier muss vor allen Dingen die Frage sein, welchen Nutzen wollen wir eigentlich wo stiften? Ja, also erst dann, glaube ich, ist es gut, sich die digitalen Angebote anzusehen und zu beurteilen, ob es was und ob es dann eigentlich auch was mit BIM zu tun hat. Ne? Also eine Abschätzung zum Beispiel zu den Potenzialen einer energetischen Sanierung kann heute in digitalen Werkzeugen auch ohne BIM stattfinden. Ne? Und das wird gerade massiv gebraucht, wenn wir an den Bestand denken, ne? Und was da gerade aktuell gemacht werden muss. Wir müssen rausfinden, wo sind eben die interessanten, relevanten Hebel, ne? Um jetzt zum Beispiel Klimaziele zu ermöglichen, müssen wir das rausfinden. Sehr schnell in einer großen Breite des Bestandes mit wenigen Informationen, die dort verfügbar sind. Da geht es jetzt zum Beispiel erstmal in diese Richtung, eben schnelle Potenzialabschätzungen auch mit digitalen Werkzeugen hinzukriegen. Aber da bin ich noch nicht gleich automatisch im BIM-Kontext, ja, oder muss ich nicht unbedingt in den BIM-Kontext einsteigen. Was aber immer erforderlich ist, und das sehen wir, sind die Informationen und die Daten zu diesen Gebäuden. Und das ist aktuell das größte Problem und das größte Hemmnis, wenn wir auf den Bestand schauen. Wenn wir nicht wissen, was Gebäude eigentlich ist, welche Qualitäten, welche Materialien, welcher baulicher Zustand, welche Installationen, dann haben wir natürlich ein Problem, auch die digitalen Werkzeuge richtig zum Einsatz zu bringen. Also da ist das Werkzeug heute weniger das Problem und die Lösung, die gibt es dann zum Teil schon. Da fehlt uns einfach der Informationsbedarf und die Informationsverfügbarkeit eigentlich. Und die spielt natürlich wieder zurück und sagt, naja, dann das müssen wir natürlich lösen und BIM ist dann natürlich wieder eine Antwort darauf.
Mhm. Gibt's da schon ein gelungenes Marktbeispiel?
Naja, also wir arbeiten jetzt aktuell an neuen Softwarelösungen, eben zu diesen Potenzialabschätzungen zum Beispiel, ne, für energetischen Sanierungen, und haben das jetzt auch noch ergänzt mit Umweltwirkungen, die man dann eben auch für Bestandsimmobilien und Immobilienportfolios dann eben sehr schnell und einfach bestimmen kann. Und damit lösen wir jetzt schon mal, also ein aktuelles, dringliches Problem mithilfe der Digitalisierung, und lernen dabei ja wieder, welche Informationen wir künftig in die BIM-Modelle implementieren müssen, damit wir dann eben in Zukunft eben solche Prozesse schneller und effizienter ablaufen können. Heute ist eben diese Datenbereitstellung, die Datenbeschaffung eigentlich das größte Problem.
Es weiß keiner, was seine Gebäude überhaupt für Daten, für einen Datenschatz auch beherbergt. Ja, ich meine, ich würde mal noch fragen, Sie sind ja auch Schirmherr und Beirat der BIM-Tage Deutschland, die vom 20. bis 22. September in Berlin stattfinden. Was ist denn da das Hauptthema, was diskutiert werden wird?
Naja, hier kann ich jetzt vor allen Dingen natürlich auf den von uns gestalteten Teil mit dem Tag der Verbände eingehen. Und hier wollen wir, wie schon im letzten Jahr, eine Plattform für vor allen Dingen für Multiplikatoren schaffen. Ja, wir sind ja eine große, breite und sehr kleinteilige Wirtschaft. Und in so einem Transformationsprozess, in dem wir jetzt ja aktuell auch stecken, kommt, glaube ich, diesen Multiplikatoren eine ganz besondere Bedeutung zu, ne? Weil sie schaffen ja an einer Stelle Lösungen für ganz viele. Ja? Und gleichzeitig geht es ja auch noch darum, wie wir es vorhin ja schon gesagt haben, dass es um diese längeren digitalen Prozessketten geht, ne? Die ja wieder zwischen diesen Akteursgruppen geschaffen und realisiert werden müssen. Ja? Und auch da spielen natürlich Initiativen und Verbände eine ganz, ganz entscheidende Rolle, weil auf der Ebene können wir das natürlich schneller und direkter diskutieren und dann idealerweise wieder Lösungen generieren, die wir dann eben wieder der Breite der Anwender zur Verfügung stellen können, dass die dann eben auch davon eben auch ihren eigenen Veränderungsprozess schneller und natürlich erfolgreicher gestalten können.
Okay, Sie sagen, Informationsketten werden länger so ein wichtiger Diskussionsstrang in Bezug auf Building Information Modeling ist ja auch Open oder Closed BIM. Sie hatten vorhin schon mal gesagt, mein oder unser BIM. Herr Kiermaier, da müssten Sie mir und den Limo-Hörerinnen und Hörern bitte kurz noch den Unterschied erklären.
Ja, als Closed BIM wird in der Regel heute einfach die Verwendung einer vorgegebenen IT-Werkzeugkette verstanden. Ne? Also, dass jemand, der sozusagen ein BIM-Projekt realisieren will, sozusagen nicht nur das Bauziel und eben auch den Weg dahin und jetzt sozusagen auch im BIM nicht nur die BIM-Ziele sozusagen, die er da hat und die Anwendungsfälle formuliert, sondern eben auch eine gewisse Software, die da zum Einsatz kommen soll. Ja, das ist auch oft nachvollziehbar, weil wenn der Bauherr oder der Investor eben auch selber mit solchen Modellen umgeht, dann ist es für ihn natürlich in der Nachverwertung ein Vorteil, wenn er dann natürlich aus dem Planungsprozess vielleicht eben auch das ein oder andere Format dann eben vorgibt. Und das bezeichnet man als Closed BIM, also wenn man sozusagen in der Wahl seiner eigenen IT-Werkzeuge da eben nicht ganz frei agiert, sondern eben auch sagt, wir hätten gerne in einer bestimmten Art und Weise hier eben auch feste Settings. Und Open BIM eben das Gegenteil, wenn es eben darum geht, über entsprechende Schnittstellenformate wie jetzt zum Beispiel ein IFC oder ein IFC dann eben auch die Möglichkeit geschaffen wird und gegeben ist, mit anderen Anwendungswerkzeugen da reinzugehen und eben die Koordination der verschiedenen Teilmodelle dann eben über diese offenen Austauschformate oder diese standardisierten Formate dann durchzuführen.
Welcher der beiden Ansätze ist zurzeit am weitesten verbreitet? Oder was denken Sie, was wird sich durchsetzen? Oder gibt es vielleicht sogar eine Existenzberechtigung für beide Ansätze?
Ja, also ich denke, zunächst gibt es natürlich, glaube ich, für beide eine Existenzberechtigung, denn es hängt mich hier natürlich primär erstmal vom Nutzer und vom Anwender und seinen eigenen Rahmenbedingungen ab, welche Variante er dann präferiert. Ne? Ein öffentlicher Bauherr tut sich natürlich schwer mit der Vorgabe bestimmter Produkte. Der wird eher natürlich einen offenen Weg nutzen und suchen, weil er dann eben auch, wenn er für sich selber verwerten will, also wenn er dieses BIM-Modell, was er dann bekommt, kommt aus diesem Prozess, ja auch langfristig nutzen will, wahrscheinlich mehr Vorteile hat, wenn das eben in so einem offenen Format ist, wenn er nicht eben über die entsprechenden Anwendungswerkzeuge selber verfügt. Ja, ein privater Bauherr kann das natürlich auch anders machen. Wenn man es nochmal anschaut, dann würde ich sagen, eine Closed-Prozesskette wird sich natürlich schneller schließen lassen, bleibt für den Anwender aber natürlich dann weniger transparent und schließt vielleicht andere marktverfügbare Lösungen aus. Ja. Eine Open-Lösung ist halt schwieriger im Start, ist schwieriger einzurichten. Man muss mehr Abstimmungen natürlich machen, um dann die Austauschformate sauber aufzustellen und zu etablieren. Es braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Einschwingen aufeinander in der Startphase von einem Projekt. Dafür hat man auf längere Sicht natürlich eine deutlich agilere und entwicklungsfähigere Umgebung geschaffen. Ne? Und ich denke, auf Dauer, so vom Gefühl her, glaube ich, wird es so ein reines Close-BIM vermutlich nicht geben. Dafür ist, glaube ich, die Gesamtprozesskette über den ganzen Produktlebenszyklus des Bauens einfach, glaube ich, zu lang und zu komplex. Also ich glaube, jedes Produkt wird an bestimmten Stellen dann eben auch Schnittstellen anbieten in Zukunft und weil auch viel mehr Information sich gerade dezentralisiert. Das heißt, wir werden nicht alles in diesen einen Informations- und Datentopf packen können, sondern wir werden in Zukunft eher vernetzte Datenmodelle sehen, wo dann eben auch dezentrale Information liegt und anzusprechen ist. Und das spricht schon sehr dafür, dass wir eigentlich eher zumindest immer etwas haben, was so teil-open ist, würde ich sagen. Ne? Und insofern sind das vielleicht eigentlich auch die pragmatischen und die realistischen Zukunftsbilder an der Stelle.
Aber ich meine, OpenBIM ist, wie soll ich sagen, also ich stelle mir das unglaublich komplex vor. Ja? Sie haben vorhin skizziert, wie die Softwarelandschaft aussieht. Also Sie haben auch den IFC-Standard schon gesagt, dass der so als übergeordnete Leitplanke so ein vielleicht ein Common Data Environment oder was begünstigen könnte. Aber meine Frage ist, sind das nicht viel zu viele lose Enden in dem Prozess? Wie soll man die alle zusammenkriegen?
Ja, es ist schon nicht ganz trivial, aber das glaube ich grundsätzlich nicht. Also ich glaube, es gibt gerade im Moment schon sehr viele Aktivitäten und Anwender, die wirklich sehr gut mit IFC zurechtkommen. Also gerade so die letzte Zeit hat es natürlich auch nochmal an Qualität gewonnen und man merkt, dass einfach mehr und mehr Dinge auch möglich werden. Ne? Auch das hat ja eine Entwicklung hinter sich. Entschuldigung. Gerade aus dem Bereich des Betreibens jetzt mit dem CFM-Ring zum Beispiel oder auch große Bauherren, merkt man, dass sie immer mehr auf diesem Standard auch setzen und ihn auch sozusagen mitentwickeln. Und das größte Problem und Hemmnis, glaube ich, sehe ich hier immer noch in der Art und Weise, wie wir das umsetzen. Ne? Während die Branche hier auch große Dinge von diesem Standard erwartet. Ne? Die Erwartungshaltung ist extrem hoch und man schimpft auch immer mal gerne drüber. Ne? Es sind dann diese Organisationen, die das wirklich inhaltlich, also auch in der Qualität vorantreiben, ja, wie so ein Building Smart oder wie eben auch so ein CFM-Ring, immer noch darauf angewiesen, dass sie wichtige und wertvolle Arbeit so mehr oder weniger im Ehrenamt abwickeln. Ne? Also da ist einfach auch, das kann eigentlich nicht so richtig sein. Ne? Hier müssen wir, glaube ich, wirklich dringend für deutlich mehr finanzielle Unterstützung, auch aus der Branche und vielleicht auch aus der Politik sorgen, dass diese wichtigen Aufgaben, die für uns alle ja relevant sind, auch wirklich mit der Professionalität vorangetrieben werden können und wie wir es ja auch erwarten. Ja. Also wie gesagt, man kann nicht nur Erwartungshaltungen reinprojizieren und sagen, das soll all unsere Probleme lösen. Dann muss auch eine Beteiligung da sein, dann muss auch ein Mitwirken da sein, da müssen auch Strukturen geschaffen werden, dass das auch auf diesem Niveau sozusagen dann wirklich auch geleistet werden kann. Ja. Und da werden im Moment schon super Arbeit geleistet über viele Jahre und aus meiner Sicht bräuchten die einfach deutlich mehr Unterstützung. Dann glaube ich, könnte man auch schneller noch viel mehr an Qualität oder vielleicht noch an Lösungen erwarten. Da müsste halt einfach mehr Unterstützung rein.
Also Sie rufen auf zur Unterstützung für Building Smart und CFM-Ring und Ähnlichen.
Genau, also eigentlich alle Initiativen, die jetzt hier natürlich sich auch schon gebildet haben, auch die Cluster und alles, was sozusagen für die Gemeinschaft ja der Branche jetzt die Dinge da vorantreibt. Ja. Und ich glaube, da wird überall sehr gute und sehr produktive Arbeit geleistet. Und ich glaube, wenn wir das noch stärker unterstützen, dann können wir auch damit rechnen, dass noch mehr auch Lösung kommt, ja, die für uns alle dann natürlich auch nochmal die Prozesse wieder verbessert.
Ich wollte jetzt nochmal auf das Umweltthema zurückkommen. Also das Thema ESG müsste doch BIM sowas von in die Karten spielen. Ne? Lässt sich Nachhaltigkeit in BIM auch abbilden?
Grundsätzlich natürlich, ja, weil ich meine, der Kern vom BIM ist ja im Grunde genommen das, dass wir Objekte schaffen und dass wir an diesen Objekten Informationen transportieren können. Ne? Und ESG jetzt, also zum vor allen Dingen jetzt sozusagen vor allen Dingen mal der Environmental Teil, ja, der jetzt da auf die Umweltwirkung von Gebäuden und Immobilienportfolios abzielt, ist ja nichts anderes als wieder ein Informationsbedarf, ja, den wir dann eben wieder verrechnen, mehr oder weniger mit ökobilanziellen Daten an der Stelle, damit wir Umweltwirkung bekommen, ne? Damit wir sagen, ja, wenn du das Gebäude so baust, dann hast du den und den Carbon Footprint, weil du mit der Materialität unterwegs bist. Und
so. Genau, da wollte ich nachfragen, kann BIM den CO2-Nachweis?
Naja, wenn wir das sozusagen den Informationsbedarf in BIM sauber abbilden, ne, diese Merkmale, die dann eben an den Bauteilen hängen müssen, um dann eben solche Bewertungen durchzuführen. Die Werkzeuge dazu gibt es inzwischen. Ja. Also wir können berechnen, wir brauchen nur den Informationsinput. Und deswegen ist grundsätzlich BIM natürlich in der Lage, das zu leisten, aber nur, wenn wir sozusagen diesen Informationsbedarf auch sauber einpflegen ins BIM, ne, und an die Produkte hängen. Da startet man ja nicht bei Null, weil da gibt es ja schon sozusagen auch ein Vorläufermodell mit den Environmental Product Declarations, EPDs. Da haben viele Produkte, Materialhersteller, Bauprodukthersteller ja schon sozusagen ihr Umweltportfolio berechnet und eben entsprechend dann zur Verfügung gestellt. Das heißt, da muss halt jetzt noch eine Transformation stattfinden, dass man diese Informationen sozusagen in dem BIM-Prozess implementiert und dann können die auch sehr schnell zur Verfügung stehen und dann auch verwertet werden. Und dann kann ich auch in einem frühen Planungsprozess mir eben einen entsprechenden Eindruck oder eine Bewertung zu diesen Umweltkriterien mir schon holen und dann vielleicht auch die richtige Produkt- und Materialentscheidung treffen.
Ich meine, das scheint ja momentan so eine einmalige Business-Chance zu sein, die sich aus diesen aktuellen ESG-Anforderungen ergibt. Also wer kann damit am besten umgehen oder wer kann die am besten ergreifen? Sind das eher große oder kleine Unternehmen Ihrer Erfahrung nach?
Meiner Einschätzung nach, glaube ich, ist es weniger eine Frage von groß oder klein, sondern eher darum, wer praxisgerechte Lösungen anbieten kann und wird. Im Moment bedeutet das für Bestandsgebäude, zu denen man ja sehr wenige Informationen hat, einigermaßen aussagekräftige und valide Aussagen zur Umweltwirkung treffen zu können. Ja, da wir kaum Leute haben, die rumlaufen können und die Zustände und Daten vor Ort aufzunehmen, entsteht hier gerade, glaube ich, gefühlt ein Top-Forschungs- und auch ein Startup-Feld. Ja. Lösungen zu entwickeln und auch einzusetzen, die möglichst schnell, einfach und automatisiert diese erforderlichen Daten generieren können. Ja. Wir sind ja mit diesen 3D-Scans gestartet und jetzt fragen wir uns ständig schon, wie können wir in der gleichen Einfachheit und Geschwindigkeit weitere Informationen zu diesen Gebäuden sammeln, ja, ohne dass wir hier Experten brauchen, ja, die dann in den Gebäuden rumgehen, um dann irgendwie händisch oder manuell physisch diese Dinge aufzunehmen. Das geht nicht. Ja, diese Leute gibt es nicht. Der Markt und die Anwendung braucht aber diese Information. Also ein tolles Feld, um Innovation voranzutreiben, technisch oder IT-basiert oder wie auch immer, die es uns ermöglicht, eben diese Prozesse zu vereinfachen, zu beschleunigen, Informationen aus den Gebäuden zu holen, die wir brauchen, sozusagen, um diese Einschätzungen machen zu können, möglichst automatisiert oder zumindest teilautomatisiert. Da entsteht, glaube ich, ein sehr, sehr tolles Feld. Und ich glaube, die da die Lösungen generieren, die haben natürlich auch eine Business-Chance und auch ein tolles neues Geschäftsmodell, das sich hier bildet.
Eine Frage würde ich gerne zum Schluss noch loswerden. Wird sich in diesem Bereich irgendetwas, ja, eine Behörde, ein Konsortium oder was auch immer, herausbilden, dass diese Prozesse im Zusammenhang mit Building Information Modeling kontrollieren wird?
Also nein, ich denke wirklich Kontrolle wird und muss es, glaube ich, an der Stelle auch nicht geben. Ich würde es eher eine intelligente Steuerung und bewusste Förderung nennen. Ja, also BIM verändert sich ständig und entwickelt sich auch kontinuierlich weiter. Also das ist schwer abzubilden, da die Industrie und Wirtschaft braucht ja Standards auch, ne, um die Lösungen daran wieder auszurichten. Also wir brauchen schon etwas, was das immer wieder fixiert, ne, damit sich alle, also das ist aber eher Leitplanken schaffen, würde ich sagen, ne, damit man sich daran mit seinen eigenen Prozessen sauber ausrichten nutzen kann. Im internationalen Umfeld reden wir auch oft schon so von Emerging Standards. Ne? Also früher hat man immer so einen Standard gemacht und eine Norm und dann ist sie erstmal für Jahre stabil. Und hier merkt man jetzt aber, die neue Zeit ist einfach ein Stück weit agiler und verändert sich schneller. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das auch in den richtigen Strukturen abbilden. Aber ich denke, wir müssen bereit sein, immer diese bestehenden Prozesse und Strukturen zu hinterfragen. Und wenn wir eben auch diese Fragen und Aufgaben der Zukunft beantworten wollen. Und ich glaube, wenn wir dazu bereit sind, und es hängt sehr viel eben von einer starken und guten Kommunikation ab, dann glaube ich, werden wir immer die Antworten und Lösungen auch finden. Ja, und dann muss es nicht unbedingt Kontrolle sein in dem Sinn, sondern eigentlich intelligente Führung. Also wir sind ja auch so breit aufgestellt, dass wir auf jeden Fall ja auch so eine Art Pull-Prinzip brauchen. Also wir müssen Dinge, Lösungen attraktiv ausarbeiten, praxisgerecht, sodass sie dann von vielen angewendet werden können. Und wenn mit dieser Anwendung der Mehrwert für den Einzelnen kommt, wenn er merkt, dass es besser, einfacher geworden ist dadurch, dann glaube ich, ist es ein Selbstläufer. Ja? Und dann muss man weniger kontrollieren, sondern dann kann man mehr ziehen. Und das vielleicht eben auch wieder, wenn wir zum Anfang zurückkommen, dann der Weg, der zum Wollen führt, ja, und nicht zum Müssen. Ja? Also Kontrolle hat dann wieder mehr vielleicht mit diesem Müssen zu tun. Der andere Weg vielleicht mehr mit dem Wollen. Und ich glaube, der ist bei so einer breit strukturierten Wirtschaft, wie wir das im Bau haben, glaube ich, der erfolgreichere.
Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Thomas Kiermaier vom Fraunhofer Institut. Ich glaube, der digitale Gebäudezwilling ist uns allen jetzt gar nicht mehr so fern, wie er den meisten Marktteilnehmern gerade noch schien. Besonders spannend fand ich persönlich, dass es von mein BIM zu unser BIM gehen muss, dass es ein Nebeneinander von Open und Closed BIM geben wird und dass eben das große Thema ESG wirklich auch eine große Chance für die ganze Branche ist. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es jeden Montag mit einer neuen Folge ab 8 Uhr auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Mit Dank auch an das gesamte Podcast-Team verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.